Die Predigt hat den Titel Die unliebsame Botschaft. Es war in den Tagen, als Jesus sein Angesicht stracks nach Jerusalem gerichtet hat, weil er die letzte Wegstrecke vor seinem offiziellen Leiden und Sterben vor sich hatte. Für uns, die gefallene Menschheit. Und da erleben die Jünger eine schier unheimliche Wandlung an ihrem Meister. Seine messianische Sendung nimmt jetzt die so andere Dimension an, die Jesaja schon prophezeit hatte. Und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Sie sprachen, nichts. Nun sprach er zu ihnen, aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Denn ich sage euch, auch dies muss noch an mir erfüllt werden, was geschrieben steht, und er ist unter die Gesetzlosen gerechnet worden. Denn was von mir geschrieben steht, das wird auch erfüllt. Sie sprachen, Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter. Er aber sprach zu ihnen, es ist genug. Jesus lässt jetzt definitiv seine Jünger den Geldbeutel hervorholen für ein Schwert. Er lässt sie also praktisch teilhaben an etwas, das sie so nicht erwartet haben, das sie nicht gedacht hatten, etwas, das sie völlig überraschen musste. Und wer Gottes Wort kennt und lieb hat, wird zwar solch eine Wendung mit offenem Herzen ansehen und ihr gegenüberstehen, wird das auch mit Interesse lesen und hören, weil es Gottes Wort ist. Aber wer hier nicht nach Verständnis ringt, na, ich weiß nicht. Denn so ganz anders ist dieses Wort, das seinem Mund hier 180 Grad anders. Plötzlich ist ein Beutel nötig, was er doch nie war, für ein Schwert. Dem Herrn wäre es ja ein leichtes gewesen, es selber zu besorgen für ihn, der den Blinden die Augen neu macht und einen verdorrten Arm aufs Beste wiederherstellt. Für ihn wäre es ein leichtes gewesen, solches beizubringen, einmal abgesehen davon, dass Auge und Arm seiner göttlichen Schaffensnatur entstammen, Beutel und Schwert aber zu unserem menschlichen Gehabe zählen. Es war beides auch schnell da. Aber sie sollen jetzt eingebunden sein, die Jünger, Anteil haben an dem, was jetzt auf ihn, ihren Herrn und Meister, zukommt und damit auch sie treffen wird. An solch einer Stelle werden wir gewahr, dass auch in unserem Leben manche Wendung völlig überraschend und unerwartet vom Herrn her gekommen ist, aber doch gemäß seinem Wort, so wie Jesus dem Nikodemus das Sein und Wesen eben derer beschreibt, die von Neuem geboren sind, aus Wasser und aus Geist, wie er sagt, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der natürliche, der alte Mensch in uns ist den eingefahrenen rituellen Vorstellungen seines Glaubenslebens oft so verhaftet, dass er sich schwer tut, Änderungen zu akzeptieren und gottgewollte Wechsel widerspruchslos mitzumachen, obwohl sie dem Wort und Willen Gottes vollinhaltlich entsprechen. Nur wir hatten es anders erwartet, gemäß unserer Vorstellung, unserer Denkweise. Der natürliche Mensch verlässt nicht gern das Gewohnte, er scheut die Änderungen und er hält so lange wie möglich fest an dem bisschen Stückwerk seiner Erkenntnis, solange es geht. Ja, wir kämpfen ja förmlich darum, das wenige Wissen, das wir uns angeeignet haben, zu behaupten, zu verteidigen vor Gott und den Menschen, obgleich uns insgeheim klar ist, wie wenig es ist, wie klein vor Gott und seinem Wort. Aber wir haben uns da ja etliches passend zurechtgeschnitten zu unserem eigenen Nutzen, und dass das auf wackeligen Beinen steht, das geben wir nur ungern zu, weil in unserer Gruppe von Gleichgesinnten, da feiert unsere Glaubensversion oft lange Bestand. Gläubige suchen sich ja nicht nur Gottes Worte aus, sondern auch die passende Gemeinschaft. Und das alles geht aber nur so lange, bis Gott den Zeitpunkt bestimmt, an dem uns der Boden weggezogen wird unter den Füßen unserer fälschlich sogenannten Erkenntnis, dann müssen wir entweder die uns liebgewordene Tradition, Meinung und Theorie aufgeben oder abweichen ins Lager sektiererischen Festhaltens an der eigenen Meinung. Denn Gottes Wort spricht davon, dass ausschließlich in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind, nicht aber in uns. Das heißt, wir stehen der Person Jesu gegenüber, was die wahre Erkenntnis betrifft, nicht unserem Glaubensdogma. Die Person ist es, die das Wort ausmacht, Jesus. Weder das Heil ist in uns, noch der Glaube, noch die Erkenntnis. Alles ist allein in ihm. Denn es hat Gott gefallen, dass er in seinem Sohn alle Fülle wohnen lassen wollte. Und hier haben wir deshalb einen permanenten Prozess in der Nachfolge Jesu vor uns und in uns. Gott räumt uns mit der Zeit, weil es gut gehen soll mit uns und wir zum Ziel kommen sollen, alles eigene ab, sodass uns nur mehr eines bleibt, Christus allein und was von ihm geschrieben steht. Glücklich der Jünger und die Jüngerin, die das stets beherzigen, nicht wahr? Was daraus entsteht? Daraus entsteht die Grundvoraussetzung für das Evangelium, die geistliche Armut. Soll heißen, das Reduziertwerden auf die unaussprechliche Gabe Gottes auf seinen Sohn. Und schon oft durften wir deshalb das so seligmachende Wort erwähnen dazu, dass den Armen das Evangelium gegeben ist. Wobei die wesentliche Aussage das Wort Jesus ist, die er als sein erstes Wort in der Bergpredigt an seine Jünger angesichts des Volkes richtet: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Flankiert von seiner Antwort an die Frage Johannes des Täufers aus dem Gefängnis, dem sagt der Armen, wird das Evangelium verkündigt. Ja, es gibt sie, die beseligende Armut im Gefolge des Lammes, so erstrebenswert, so teuer erkauft und so notwendig im Leben aus Gott, in der täglichen Nachfolge. Freilich wirkt dieses Wort in unseren Breiten mehr und mehr deplatziert, weil der Wohlstand und die Sattheit uns die letzten Jahrzehnte versüßt hat. Wir gehören ja immer noch zu den 5% der reichsten Menschen auf dieser Erde, wenn wir ein festes Dach über dem Kopf haben und Kleidung und täglich ausreichend zu essen und ein, wenn nicht gar zwei, motorisierte Fortbewegungsmittel in der Familie. Sören Kierkegaard hat über die vergangenen Jahrhunderte über Kirchen, Gemeinden und christliche Leiter und Lehrer gesagt, das Christentum ist gar nicht da. Und trotzdem leben viele davon. Und hat sich das nicht tausendfach bestätigt? Das wahre Evangelium aber, die frohe Botschaft von Christus, ist und bleibt eine Botschaft für die Armen. Eine Botschaft, die den Armen verkündigt wird und die auch nur Arme hören und annehmen werden. Denn was ist die Armut im Geist? Wie ist dieser so selige Zustand zu definieren? Wie kann man ihn erlangen? Das ist ganz einfach. Er lautet Christus allein, sonst nichts. Alles, was über ihn hinausgeht, das hemmt und hindert nur und schafft unnötige Probleme. Und Gottes Wort legt es uns deutlich, sehr deutlich ans Herz. Wir haben es schon gehört, Christus, sagt Paulus in Kolosser 2,3, in welchen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Und im ersten Korintherbrief schreibt er, durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Damit es geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Da möchte ich den einen Satz auch wiederholen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Wer also mehr hat als Christus oder mehr haben möchte, der verlässt damit die gewollte Armut und bekommt Probleme, mannigfaltige Probleme. Probleme, was die Weisheit betrifft, Probleme, was die Gerechtigkeit betrifft, Probleme, was die Heiligung betrifft und Probleme, was die Erlösung betrifft. Selbstgemachte, selbstverschuldete Probleme und ganz besonders Probleme, was die Erkenntnis betrifft. Paulus schreibt dem Heiligen Geist, der ja gekommen ist, Christus zu verherrlichen: Ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Und dann schreibt er: Ich möchte ja ihn erkennen. Und Petrus gibt derselbe Heilige Geist das Wort: Wachst in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Nirgends sonst muss ich wachsen. Überall sonst muss ich abnehmen. Sind wir von Gott neu geschaffen in Christus? Woanders sollten wir nun etwas suchen, etwas erwarten, etwas erhoffen, außer in ihm? In Christus sind wir berufen zur ewigen Herrlichkeit vor dem Vater, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Das sind lauter wahre Worte Gottes, gültig in alle Ewigkeit. Und somit stellt sich die in der Bergpredigt geforderte Armut dann als der größte Reichtum heraus. Christus allein. Denn mit dem Sohn gibt uns der gute Vater Gott alles. Und ein zweites, ja das allerbeste Armutszeugnis stellt er seinen Kindern damit aus, nämlich die herrlichste Stellung, den besten Stand. Und der heißt in Christus vor Gott. Das ist unsere Stellung. Und Jesus selbst lässt den Armen in der Gemeinde von Smyrna ausrichten: Das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich. Ja, du bist reich. In deiner von Gott gewollten Armut bist du unendlich reich in Christus. Und wir müssen aus demselben Grund auch niemals die Anfechtung unseres Glaubens fürchten, denn der Glaube ist allein Gottes Eigenschaft, nicht die unsere. Paulus erinnert Timotheus in seinem zweiten Brief daran. Er schreibt ihm Folgendes: Weil du die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Wie er auch in die Epheser schreibt: Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Solange sich der gute Vater Gott festmacht in seinem Sohn Jesus Christus, das heißt, solange er, der Vater, glaubt, dass in Christus die Rettung ist für uns, kann der wahre Glaube nicht angefochten werden. Der Glaube, den er uns als Gabe darreicht, denn er ist Gottes Gabe und ausschließlich nur der Sohn ist es, der diesen Glauben Gottes in uns anfängt, und nur er ist es, der diesen Glauben in uns auch zum Ziel bringt. So steht es in Hebräer 12,2. Das wirkliche Problem, die tatsächliche Anfechtung, das ist die Sattheit unsererseits. Solange wir bedürftig sind und arm in geistlichen Dingen, solange wir zu Christus schreien und an ihm hängen und in ihm genug haben, besteht absolut kein Mangel an Glauben und an göttlichem Zuspruch und väterlicher Hilfe für unsere Herzen und unser Leben. Aber wehe, wir lehnen uns selbstzufrieden und selbstgefällig zurück und unterstützen die Sattheit unserer Seele und werden reich in uns selber. Da geht Gott nicht mit. Die große Sünde von Sodom war ihre Sattheit, Hochmut und Speise in Fülle und sorglose Ruhe, so steht es in Hesekiel 16,49. Schon deshalb müssen zu unserer Rettung und unserem Heil die vielen Bedrängnisse in unserem Leben kommen, durch die wir eingehen müssen in das Reich Gottes. Denn durch sie bringt der Vater uns zu der rechten Armut, zu Jesu Füßen. Und wir werden so befreit von allen Unnötigen in ihm, in Christus. Am glücklichsten sind ja schließlich nicht die, die am meisten haben, sondern die, die am meisten danken können. Und wir haben für den Sohn Gottes zu danken. Diese so beseligende Armut, die gibt es aber nur in der rechten Gefolgschaft Christi, als Bedingung und als Ergebnis zugleich. Noch einmal sei hier Kierkegaard zitiert, der sagt, die rechte Nachfolge kommt nicht dadurch zustande, dass gepredigt wird, du sollst Christus nachfolgen, sondern dadurch, dass man davon predigt, was Christus für mich getan hat. Begreift und empfindet ein Mensch dies recht tief und wahr, wie unendlich viel es ist, dann folgt auch schon die Nachfolge. Und eines der sichersten Zeichen des wahren Christenstandes ist deshalb, dass wir uns nicht nach Reichtümern ausstrecken, weder nach weltlichen noch nach geistlichen Reichtümern und Gaben, sondern dass wir uns ausstrecken nach der seligen Armut in ihm. Es gibt keine Reichseligen, wohl aber Armselige im Sinne des Wortes Jesu. Alles besitzen müssen wird für einen Christen ja über kurz oder lang zum Leiden werden. Denn zum wirklichen Freisein gehört das rechte Armsein in Christus. Ja, selbst dann, wenn unser Herz sich nicht binden will an die Dinge dieser Welt, wird uns doch immer wieder deren Schwere bewusst, ihre aufdringliche Last, ihr ganzes Gewicht, nicht wahr? Wie steht geschrieben über das Wesen des Antichrists? Dass er sich überheben wird über alles, steht im 2. Thessalonicher Brief. So war es einst im Nationalsozialismus. Ja, auf das war ja immer jeder erpicht, der groß herauskommen wollte. Daher auch der Name Babylon, die Große, für das kommende ökumenisch-religiöse, humanistische Gebilde der Frau auf dem Tier. Unser Herr aber, der ist von Herzen demütig. Und jeder seiner wahren Jünger, jedes Gotteskind, jeder, der in Christus von Gott neu geschaffen wurde, steht solch hochfahrenden Gedanken und Geistesgut von Natur aus ablehnend gegenüber. Wir bleiben deshalb bei seinem Wort, ohne mich könnt ihr nichts tun. Es steht ein dementsprechendes Gebet bereits im Alten Testament von einem König gesprochen, das jedem von uns ans Herz gelegt sei. Der sagt, in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Es können Sorgen sein, Krankheit. Das kann alles sein, dieser große Haufen. Und wir wissen nicht, sagt er weiter, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Und wie der König Josaphat, der das gesagt hat, müssen wir uns ja auch nicht schämen wegen so einer Herzensstellung, die sich beugt in ihrer Ratlosigkeit und in ihrer Schwachheit. Und ob wir deswegen auch verachtet werden oder verhöhnt, das ist für zerbrochene Jakobsnaturen mit gelähmter Hüfte ja nicht mehr von Belang. Aber eine unpopuläre Botschaft, dieses Bekenntnis, nicht wahr? Wir haben heute ja auch ein so nicht erwartetes Wort Jesu vor uns. Der Herr hat seine Jünger arm ausgesandt. So sagt es unser Text als Lukas 22. Als ich euch aussandte, und er setzt ganz gezielt die Worte hinzu, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hat euch etwas gemangelt? Und sie antworten ihm wahrheitsgemäß kurz und klar, nichts, nichts hat uns gefehlt. Wir stehen damit vor einer ganz elementaren Ausgangssituation. Wir haben nichts. Und wie oft sagt einer von uns, du, das kann ich nicht, dazu fehlt mir die Gabe, ich bin nicht in der Lage hinzugehen, zu reden, zu handeln, so wie der Herr will. Und wir hören das auch von angesehenen Gläubigen im Alten Testament, von Mose und Jeremia. Hat sie der Herr nicht beide auf diese Ausrede hin gerügt und dann doch gesandt? Und im Korinthertext haben wir gesehen, dass Paulus schreibt von Schwachheit und viel Furcht und von Zittern. Andererseits sind uns auch trostvolle Worte bekannt wie, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und so stellt Paulus dann auch fest, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Aber wenn es bei uns zur Praxis kommt, verstecken wir uns doch wieder vor der angebotenen Gnade Gottes, die durch uns hindurch ja an anderen tätig werden will. Und wir schützen eine falsche Armut vor, die sich frech und hochmütig erhebt über Gottes tätige Hilfe und Heilsabsicht. Selbst erwählter Gottesdienst in falscher Demut nennt der Kolosserbrief das. Andererseits findet sich hier sicher jemand, der von sich aus bestätigt und freudig bezeugt, ja, das habe ich sogar selber erfahren, in Jesu Dienst spielt Geld und eigenes Können keine Rolle. Eigene Redegewandtheit, eigene Weisheit, das alles ist nicht nötig, sondern hinderlich, wenn er mich sendet. Das ist schön, nicht wahr, dass ein Jünger heute noch sagen kann, wenn Jesus einen Auftrag gibt, wenn er uns sendet, dann sorgt er auch für alles Äußere und für die notwendigen Möglichkeiten. Das haben wir doch tausendfach erfahren. Und die Biografien seiner Gesandten bestätigen das allemal, darum lesen wir sie auch gerne. Aber plötzlich reißt Jesus hier die Seinen aus solchen Gedanken heraus und ruft ihnen das ernüchternde Wort zu. Jetzt aber ist alles umgekehrt. Nun wird alles anders. Militärisch ausgedrückt hieße das Halt, kehrt, Marsch. Ja, wie? Keiner der Jünger wird in diesem Moment verstanden haben, was er da zu hören bekam. Aber jetzt, wer einen Beutel hat, der nehme ihn, ebenso auch die Tasche, und wer es nicht hat, der verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Was mag das jetzt heißen? Gerade noch reden wir von der beseligenden Armut in der Nachfolge Jesu, in seinem Dienst, für das eigene, so selig ungesicherte Leben, wo in menschlicher Schwachheit die Kraft Gottes vollkommen wird, wo in unsere Armut und Schwäche Gottes Tun und Kraft einfließt. Ja, wir reden vom Glauben Gottes anstelle von unserem Unglauben. Und jetzt mit einem Mal das Gegenteil? Ja, wie jetzt? Wer einen Beutel hat, der nehme ihn bzw. die Tasche. Ein Schwert organisieren und deswegen, wenn nötig, das Obergewand verkaufen? Ist das nötig? Müssen seine Jünger jetzt diverse Maßnahmen zum Absichern ergreifen? Herrscht nun mit einem Mal der Gedanke der verstärkten Sicherheit vor? Mitnichten. Aber der Wind hat sich inzwischen gedreht, die Zeit beginnt reif zu werden. Und das können wir heute doch gut sehen und verstehen, wo viel von Endzeit die Rede ist, und diesen Eindruck kann man ja nicht leugnen. Gibt es unter Christen eine Aussteigermentalität? Ja, die gibt es. Es gab in letzter Zeit manche Anfrage von Glaubensgeschwistern, wie es denn aussieht hier bei uns in Österreich oder in Tschechien, ob man denn da hin könne, ob man denn da sicher wäre, ob man dort ungefährdet leben könne. Und das alles als Gläubiger, der laut Gottes Wort nicht flieht, weil er ja glaubt. Und doch haben nicht zu allen Zeiten viele Christen fliehen müssen, zu Fuß über die Berge Tirols, per Schiff nach Amerika und so weiter, in so vielen Verfolgungen. Ja, auch Jesu irdische Familie ist geflohen, zusammen mit ihm als Flüchtlingskind. Gottes Wort hatte es vorausgesagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Haben dich die Hugenotten seinerzeit zum Schwert gegriffen und sind umgekommen? Bedeutet das, was Jesus seinen Jüngern hier sagt, mit einem Mal wirklich sorgt für Sicherheit? Und gilt das etwa auch uns? Müssen wir jetzt ängstlich vorsorgen? Sollen wir Geld in Gold anlegen, wer es hat? Ist jetzt das Bewaffnen das Gebot der Stunde als christliche Notmaßnahme? Es gibt Gläubige, die uns das anraten. Ich kenne sogar einen Verkündiger, der sich seit Jahren neben einer geladenen Pistole schlafen legt. Aber hat der Herr das hier so gemeint? Würde nicht der Staat, würden nicht die Regierungen dieser Welt uns und unser gehortetes Gold aufspüren, das sie ja per Gesetz in Anspruch nehmen werden? Würden sie uns nicht durch geeignete Maßnahmen verfolgen und enteignen? Würde es für uns nicht gelten, dass wir umkommen, wenn wir zu den Waffen greifen? Könnten wir durch ungläubige und unlautere Maßnahmen verhindern, dass Gott uns finden lässt durch die Häscher von unten? In Kolosserbrief 3,25 steht, wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Wen könnten wir überhaupt täuschen in der kommenden Zeit vor Gott in Christus Und was würden wir erreichen damit? Hat nicht der Herr gesagt, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe? Nicht vom Absichern war die Rede, als Jesus so zu den Jüngern gesprochen hat. Weil aber an ihm alles erfüllt wird, was geschrieben steht, ändert sich jetzt dort die Lage, auch für sie. Das heißt, ab jetzt werdet ihr völlig ungesichert in die Welt gehen müssen, arm an allem, außer an mir. Ich bin bei euch alle Tage. Aber hat euch die Welt bisher oft sogar freudig aufgenommen, so wird man euch jetzt gehässig verstoßen. Haben sie euch bisher vielleicht sogar mit Freundlichkeit überschüttet und mit Gaben, ob jetzt werden sie sich hüten, mit euch in Verbindung gebracht zu werden. Habt ihr bisher offene Türen vorgefunden, so werden sie jetzt geschlossen bleiben. Und habt ihr früher Schutz von der Welt erfahren, jetzt werden sie euch jagen wie die Hasen. Es war dabei keinesfalls so, dass Jesus mit diesen Worten von Beutel, Tasche und Schwert den Jüngern Ratschläge erteilt hat zur Versorgung und zur Verteidigung. Er selber hat kein Schwert gebraucht. Und den Petrus hat er strikt verboten, es weiter zu gebrauchen. Aber die gesamte Situation rundum hat sich geändert. Und mit diesen Gegenständen, die früher völlig überflüssig und uninteressant waren, zeigt Jesus den Jüngern, dass sie jetzt einer veränderten Welt gegenüberstehen. Aber was war es denn, dass die Welt und die Situation so plötzlich verändert hat damals? Er selber, Jesus. Nicht, dass er sich plötzlich geändert hätte. Er bleibt derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Aber es musste sich jetzt etwas anderes zeigen, laut Gottes Plan. Etwas Furchtbares, etwas völlig Unvorstellbares, das von der Schrift her an ihm selber haftete. Nämlich, dass er als der Heilige, wie man ihn erwartete als Messias, dass er jetzt der Übeltäter ist. Der Gottloseste unter allen Menschen, der allerverachtetste und unwerteste, dass er gottlos ist. Ja, gottlos bis hin zum Schrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir stehen bei diesem Geschehen direkt an der Realität des Wortes in Jesaja 53. Wir alle gingen in die Irre, wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Unseren Kleinen erzählen wir in der Kinderstunde von der wunderbaren Wandlung einer Raupe zu einem schönen Schmetterling. Und sie verstehen, was wir meinen. Und so wird auch beim Verkündigen des Evangeliums den armen Sündern die Wandlung zum Gotteskind in Aussicht gestellt, wie Gott sie bewirkt. Aber hier tut er selber jetzt das Gegenteil. Der Reine wird jetzt zum Unreinen am Kreuz. Der einzig Sündlose zum größten Verbrecher der gesamten Menschheitsgeschichte. Denn es geht mit allen Konsequenzen um das Wort, ich sage euch, es muss auch das an mir vollendet werden, was geschrieben steht, er ist unter die Übeltäter gerechnet. Und wir wissen ja, dass, was dann gekommen ist, das war nicht ein Fehler der Obrigkeit, war nicht der größte Irrtum der Weltgeschichte, war kein Justizirrtum, nein, was die Welt dort an Christus ablehnt, warum sie ihn plötzlich anders behandelt und alle schreien hinweg mit diesem, das geschieht völlig zu Recht. Es ist die pure Wahrheit des Gotteswortes, fern von allem Schwarmgeist. Was von mir geschrieben steht, das wird auch vollendet. Und er führt die neue Situation selber herbei. Das ist eine ernüchternde Erkenntnis, nicht wahr? Dieses Evangelium zieht vielem den Boden weg, auf dem wir es kunstvoll aufgebaut haben, wie wir die Botschaft von Jesus sehen und verstehen wollten, mit einem gewaltigen Schuss Humanismus und weitgehend idealisiert, falsch idealisiert. Nein, was von mir geschrieben steht, sagt der Herr, das wird auch vollendet. Wir müssen gut Acht haben auf alles Geschriebene, alles das, was vom Herrn geschrieben steht, denn in der Summe des Wortes besteht die Wahrheit in ihm. In der Summe. Nicht ein herausgepicktes Teilwissen, nicht eine Wunschinterpretation einzelner liebgewordener Bibelteile, sondern alles das, was von Christus geschrieben steht. Alles wird vollendet, wie er es auch den Emmaus-Jüngern verständlich gemacht hat. Das Wort in seiner ganzen Summe bildet die Offenbarung des Gottessohnes. Worauf die Jünger zusteuerten in jenen Tagen, das war die Katastrophe des Messias. Gesteuert von dem, der seine Schafe unter die Wölfe sendet. Es ist ein Tun, das sonst nirgends vorkommt. Weder in der Literatur, noch in der Politik, noch in der Geschichte überhaupt. Das gibt es so nur bei unserem guten Hirten. Er schickt seine Botschafter in einen zu erwarteten und wirtschaftlichen Ruin und praktisch in einen religiösen Selbstmord, damit sie Werbung machen. Womit und wofür? Mit der Katastrophe des Messias. Für ihn. So ist es bis heute geblieben. Geht hin, jetzt vor die verschlossenen Türen, mitten hinein in die tobende Feindschaft der Welt und verkündigt ihr meine Missionskatastrophe als die größte Heilsbotschaft. Ist es nicht so? Stünden wir heute in einer anderen, in einer uns angenehmeren Situation? Mitnichten. Aber solange die Welt diese Botschaft missversteht, solange sie den Kirchen und Gemeinden die Kindertaufe abnimmt und die Konfirmation, solange sie glaubt, wir reden von verbesserungswürdigen Menschen, solange sie so eine Religion als Christentum begrüßt und solange die Menschen beerdigt werden wollen von diesem Institut der Weltgleichheit, solange ist das Christentum weiterhin salonfähig. Wer aber nicht erwünscht ist, das ist der von Golgatha, der dem Menschen das Mitgekreuzigtsein auferlegt, als sein Stellvertreter auf der Tötungsmaschine, als Verfluchter auf dem Schandpfahl, der draußen vor dem Lager hingerichtet wurde. Nein, der ist nicht erwünscht. Und auch nicht solche Verkündigungen, und auch nicht solche Verkündiger. Wie ist es? Werden auch wir immer noch missverstanden von der Welt um uns her, weil wir nicht deutlich genug predigen, dass Gott ein Verfluchter wurde? So steht es in Galater 3,13. Wenn sie hören, dass Gott um ihretwillen Sünder werden musste, wenn sie das begreifen, dann wird, ja dann muss uns der Ehrgeiz dieser Menschen ja den Krieg erklären, ihr ganzes Streben nach dem Guten, ihre Rechtschaffenheit, die ganze trügerische Ruhe der Selbstgerechten wird ja aufgestört und angegriffen, nicht wahr? Machen sie nicht allesamt einheitliche Anstrengungen gegen das eine, dass sie aus der Hölle errettet werden müssten? Alle diese ehrbaren christlichen Bürger, alle die fleißigen, alle sozialen und humanitär wirkenden Wohltäter der Menschheit, auch jene, die in jüngster Zeit zum Christentum gefischt wurden, denn nahezu die gesamte heutige sogenannte Christenheit evangelisiert ja nur mehr mit dem Slogan »Komm zu Jesus, damit dein Leben gelingt«. Ja, keine Spur vom Kreuz und von Selbstverleugnung, kein Wort von Sünde. Und wenn schon, naja, es hat ja jeder seine Fehler, auch der gute Mensch, der Soziale, der Humanist. Aber Hölle und ewige Verdammnis und davon errettet werden, weil nichts, aber auch schon gar nichts Gutes sein soll in mir? Nein, danke. Sind nicht alle Denker, alle Forscher der Menschheit, alle Religiösen im tiefsten inneren Grund empört, dass sie einen als Retter anrufen sollen, den Gott um ihretwillen umbringen musste? Und verkündigen nicht die Kirchenleiter längst lieber, dass der im Grab geblieben ist, nicht auferstanden? Und dass das, was über ihn geschrieben steht, wovon er sagt, es werde erfüllt werden, und es ist erfüllt worden bis zum heutigen Tag, dass das alles unglaubwürdig sei? Ein Märchen? Bezweifeln Sie nicht, dass er wirklicher Gott ist? Feindschaft, tiefste Feindschaft und Ungunst kommt von den Religiösen über die, die am seinetwillen an die Schrift glauben. An alles, was von Christus geschrieben steht, wie der Herr selber sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt. Und wie er sagt, die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Aber das bürgerliche Wohlwollen, es gilt nur denen, die den Vorstellungen der christlich-religiösen Bourgeoisie entsprechen und ihr brav das wohlwollende Wort reden. Aber bitte nur nicht die Messias-Katastrophe von Golgatha, die mich und meine Bosheit betrifft und mein Eingebundensein in sein Kreuz. Das ist unpopulär und unangenehm. Rettung hin, Rettung her, brauche ich nicht. Auch wir als Jünger Jesu stehen heute inmitten einer sich ständig verändernden Welt, und einer veränderten Gesellschaft unter Gottes Regie. Wir können den Zeiger an der Weltuhr nicht verstellen und brauchen wir auch nicht. Die Zeit kommt ohnehin auf uns zu, wie sie damals auf die Jünger zugekommen ist. Und es wird geschehen, was von Christus geschrieben ist, an seinem Leib, der kleinen Herde, an seinen Getreuen, die Anteil haben müssen an den Leiden des Christus. Es muss zuerst unbedingt der Abfall gekommen sein. Es müssen alle Verfolgung erleiden, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, so laut 2. Thessalonicher und 2. Timotheus. Es ist ja viel evangelisiert worden in den vergangenen Jahrhunderten, und doch müssen wir zugeben, in den letzten Jahrzehnten ist viel daneben gegangen, dabei in Richtung Ökumene, in Schwärmerei, ins Pfingstlerische und in die Charismatik, in ein anderes, in ein Wohlfühlevangelium, in eine Kirche, die Jesus im Grab wissen will, in Schwärmerei und falsches Pfingstfeuer, in geistliche Abtreibungsbewegungen und in den eingeflossenen Humanismus und Synkretismus, wie es auch geschrieben war. Das Evangelium vom Sohn Gottes in der rechten Weise zu verkündigen, ist zum Gegenstand des Widerstands und der Anklage geworden aus der ökumenischen Christenheit. Und viele Ohren und Herzen bleiben so jetzt der Wahrheit verschlossen. Was bleibt für uns? Die Worte Jesu an seine Jünger zu hören, die haben sie damals nicht verstanden. Allerdings haben sie verstanden zu sagen, siehe Herr, hier sind zwei Schwerter. Sie hatten wohl gemeint, sich auf jetzt wirklich verteidigen zu müssen oder gar noch ihn, ihren Herrn und Heiland, der aber alle Dinge trägt mit seinem kräftigen Wort, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es ist so, ob wir das glauben und verstehen können oder nicht. Hüten wir uns deshalb vor dem Gedanken an eigene Sicherheit und Wehrhaftigkeit. Unsere Zeit steht in seinen Händen, mit allem drum und dran. Die Jünger damals verstanden nicht, weil sie immer noch etwas hatten. Sie hatten etwas, das heute auch in Gemeinden hoch in Kurs steht. Sie hatten zu viel. Sie hatten mehr als ihre Schwachheit. Sie hatten mehr als ihn, Jesus. Sie hatten mehr als die selige innere Armut, die heilsame Hilflosigkeit vor Gott, die ganz allein dem Evangelium von Christus den Boden bereitet. Für das Evangelium vom Sohn, der für alles und der für alle genügt. Jesus hat die Jünger damals nicht gescholten dafür. Er hat nicht gesagt, es ist zu viel. Nein, er lässt es dabei. Er sagt ihnen nur, es ist genug. Erkennen wir das nicht, diesen liebevollen Umgang mit unserem unverständigen Herz? Er wusste, sie werden es nachher verstehen. Und so ist es auch gekommen. Und damit dürfen auch wir unser unverständiges Herz trösten. Wir werden unsere Sorgen auf ihn werfen. Und wir werden zur rechten Zeit verstehen. Unsere Kraft wird immer sein wie unsere Tage. Er sorgt dafür. Das steht im 5. Mose 33. Der Jünger Johannes, der hat Jahre später geschrieben, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Und Petrus schrieb davor schon im Heiligen Geist, glückselig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens des Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, bei euch aber verherrlicht. Es ist die beseligende Armut, dass wir im neuen Leben aus Jesus auf dieser Welt nichts anderes haben als ihn und deshalb auch nichts anderes in diese Welt hineintragen können als eine ärgerliche Botschaft, Jesus als den Gekreuzigten. Auf uns kommen Zeiten zu, da wird sich für uns alles an dem Namen Jesus entscheiden. Wir werden verfolgt, gescholten und verachtet oder ausgelacht werden. Wir werden aber dem einen oder anderen noch Licht geben können, wie der Apostel Andreas, die Menschen zu Jesus führen, damit sie gerettet werden. Zu Jesus allein, damit sie zu der so seligen Armut gelangen, die ihnen als Söhne der Auferstehung die himmlische Herrlichkeit garantiert, den Sohn Gottes. Nicht ein gelungenes Leben auf Erden. Wer von uns sich von allem anderen trennen kann, und alles hat in Jesus, der von der Welt und ihrer Religion abgelehnt wird, für den gilt sein Wort, selig seid ihr Armen, denn das Reich Gottes ist euer. Drum lasst uns ruhig hilfloser werden und uns genügen an seiner Gnade. Amen. Amen.